Das ist ja wahnsinnig spannend, jetzt, was dabei rumkommt.
Ja, jetzt machen wir Werbeunterbrechung oder was?
Komm, sag mal.
Ich bin 40 geworden.
Mm.
Aber das ist ja, hatten wir vorhin schon mal das Thema, man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt.
Richtig. Ja. Wie fühlst du dich?
Ja. Je nachdem, welche Aktion ich ausübe. Also wenn ich sportlich aktiv war, dann danach was älter. Aber sonst muss ich sagen, also so eine, ja, so Anfang 30 würde ich mich einschätzen.
Ja, würdest du sagen, der Schritt von der 29 auf die 30 oder der von der 39 auf die 40 ist schlimmer? Weil ich bin ja, das ist kurz nicht, aber bei mir kommt ja die 30 jetzt auch irgendwann mal.
Ja, ganz anders auf jeden Fall, ganz weil anders. Ich weiß noch, dass der 30. Geburtstag auf jeden Fall so eine Sache war, wo du dir gesagt hast, boah, jetzt muss ich eine dicke Party machen. Am Ende war ich, glaube ich, mit 6 Kumpels in Düsseldorf und haben da irgendwie so eine Altstadtrunde gemacht, also total unspektakulär. War aber natürlich trotzdem lustig, weil die Kumpels da waren. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich mir da sehr viel Gedanken zu gemacht habe. Und jetzt, der Schritt zu 40, da habe ich mir andere Gedanken gemacht. Und zwar hatte ich keinen Bock auf eine Party, weil ich wollte lieber in Urlaub fahren.
Mhm.
Und dann war ja so die Frage, wo fahre ich hin? Also ich habe nur eine Woche Zeit gehabt, weil ich irgendwie wieder arbeiten musste. Und dann dachte ich mir, ey, schöner Italien, mal eine Woche mit dem Camper.
Ja.
Das hört sich gut an.
Ja.
Und das haben wir auch gemacht und das war spitze. Ich habe das auch bei Instagram so reingeschrieben. Das war, glaube ich, ja doch, das war der schönste Geburtstag, den ich bis jetzt hatte.
Krass.
Weil das so... Okay. Weißt du, du hast nur dir recht machen und klar, ne, meiner Freundin. Aber sonst hat man so gemacht, wie man war Mensch.
Du hast einfach gelebt.
Mensch sein.
Du hast einfach gelebt.
Ja. Und da ist natürlich Italien ein gutes Fleckchen Erde für, würde ich mal behaupten.
Mhm.
Essen gut, Kaffee, also zumindest mal der Espresso, tippitoppi.
Mhm.
Und die Umgebung da mit Comasee, Dolomiten, das war erste Klasse. Also was am Italienisch müsste ich fallen, da war immer nur in einem gekonnten Englisch oder Deutsch, je nachdem wo du warst, die ganzen Kladderadatsch bestellt und dann aber so ein gekonntes Grazie. Den habe ich dann, da wurde
oder,
ich auch,
oder Scusi.
Scusi, ja, ja. Also das habe ich mir schon nicht nehmen lassen, die paar Sachen, die ich kannte, also Grazie mille und ciao a tutti.
Gut, super.
Die habe ich natürlich präsentiert wie ein ganz großer.
Ja. Buongiorno.
Buongiorno. Ich wurde doch da an der Campingstation für einen Italiener gehalten, aber das auch
Wegen
nur,
deines guten Italienischs, nehme ich an.
Genau.
Ja.
Genau.
Mhm.
Korrekt.
Machen wir einen Punkt dahinter.
Nach dem Espresso ist vor dem Pilz. Anstoßen.
Oh.
Anstoßen. Oh.
Hey, danke schön.
Geburtstagsbier.
Kriege ich hier noch ein Geburtstagsgeschenk? Also.
Auf dich. Tschüss.
Prost. Nicht mal lieber, ne?
Gefühlt abseits. Mit Poiki und Josch. Exklusiv präsentiert von Vodafone.
Das hat mir jetzt hier den Start aber auf jeden Fall gefallen.
Super. Abgesehen vom Urlaub.
Ja.
War ja am Wochenende noch was.
Ey, war ein Spieltag, oder?
Ne? Also, war schon gut. Also, der glorreiche BVB hat mir wieder abgeliefert.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es dir nach der ersten Halbzeit ging. Oder auch nach, ich weiß gar nicht, wann das erste Tor gefallen ist, auch so nach 60 Minuten. Da war ich jetzt so... Mit ein sportlicher Podcast morgen.
Ja.
Also gestern war das Spiel, heute sitzen wir am Sonntag hier, ne? Deswegen nicht wundern, wenn wir sagen, gestern war das Spiel. Aber dann am Ende wurde es ja nochmal gut, ne?
Ja, ich sag mal so, 16.45 Uhr dachte sie so, scheiße.
Aha.
Und um 20.20 Uhr bist du auf einmal 2 Punkte vor der Bayern.
Ja. Ne,
und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, wenn man jetzt keine Zeit hätte. Zum Glück haben wir viel Zeit und können da mal ausgiebig drüber sprechen, würde ich sagen.
Ja, tatsächlich. Also... was hat dich mehr überrascht? Dass wir das Ding von 0-2 noch gedreht haben oder dass Schalke einen Punkt geholt hat gegen die Bayern?
Also ich muss sagen, was mich mehr überrascht hat, dass Schalke einen Punkt gegen Bayern geholt hat.
Okay, ja.
Also in jeder Tipprunde stand da 5-0 für die Bayern, würde ich mal behaupten.
Ja, mindestens. Ja. Aber gerade beim BVB, 0-2. Ich weiß nicht, du hast das Spiel wahrscheinlich in Italien gesehen, ne?
Ja.
Wie hast du reagiert, als das 0-2 gefallen ist? Was waren so deine Emotionen? Was hast du dir gedacht?
Also ich muss einmal kurz ein Stückchen zurückspulen, weil ich bin nämlich mit dem Camper hier unterwegs gewesen und in der letzten Nacht, weil wir dann nach Hause geflogen sind, weil wir das Teil ja wieder abgeben mussten, hatten wir noch eine Übernachtung im Hotel.
Mhm.
Und ich habe mich so beeilt, dass ich dieses Spiel halt gucken kann.
Ja.
Und dann war ich im Hotel und ich hatte mein iPad mit und habe das dann so aufgeklappt und habe das dann irgendwie so geguckt. Und ich muss sagen, irgendwie so bis zur Verletzung von Mane, Ja, also ich war natürlich nicht begeistert, aber ich fand es so einen soliden Kick irgendwie. Mhm. Ich hatte, zu der Zeit wusste ich jetzt, habe ich diese zwei Tore von Hoffenheim noch nicht kommen sehen. Die hatten sicherlich ein paar mehr Chancen, aber es war, ich fand es jetzt nicht so, dass du sagst, hier liegst du gleich 2-0 zurück.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Aber ich muss auch sagen, also ich fand, also gerade den Anfang offensiv von uns auch wirklich mau, muss ich sagen. Ich habe echt gedacht und gehofft, so ja, mit Karezas und Girassi natürlich ist jetzt Konstantelias raus, aber Bayer ist ja auch kein schlechter, das wird schon gut funktionieren. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob wir jetzt in Anführungszeichen so schlecht waren in der ersten Halbzeit. Weil Hoffenheim, finde ich, hat auch einfach ein Weltspiel gemacht. Ich fand, was Hoffenheim...
Weltspiel hätte ich jetzt nicht gesagt, aber
die haben so gut rausgespielt, die haben so gut kombiniert teilweise und da haben wir nur... Die hatten eine Chance, ich glaube, das war Anfang der zweiten Halbzeit, dann müssen die das 3-0 eigentlich machen, dann wäre das Ding auch geritzt gewesen. Die müssen das 3-0 machen und ich glaube, da spielt Dachim einen richtig beschissenen Pass einmal in die Mitte rein, der nicht ankommt.
Ja, ja, ja.
Da haben die das so gut rausgespielt über die rechte Seite von sich. Und dann den Ball raus auf Dachim. Boah, das haben die teilweise wirklich gut gespielt.
Ja, also du hast auf jeden Fall Glück gehabt, weil ja, das 3-0 war drin von denen, auf jeden Fall.
Ja.
Nur ich fand es jetzt nicht so, dass Dortmund so brutal scheiße war. Mhm. Das, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist irgendwie, oder was wir jetzt irgendwie jetzt gegen Hoffenheim mehr gemacht haben, ist, dass der Innenverteidiger eher die Tiefe gesucht hat mit dem Pass auf Girassi und dann der Klatsch auf Karezas oder so, der hat halt nicht so gut funktioniert.
Richtig,
in der zweiten Halbzeit haben wir es ja genauso gemacht.
Ja,
nur
ja.
Da haben wir, finde ich, mehr gepresst und dann hat das alles wunderbar funktioniert. Ich glaube, am Ende wurde sie irgendwie überrascht und haben wir auch drüber gesprochen, Karezas brutalen Einstieg.
Ja, definitiv. Erste Spiele super.
Hier bei uns im Club. Mhm. Und natürlich, der ist wie 19, ne?
Mhm.
Natürlich hat der schwankende Leistung. Und wenn es irgendwie... zu 100% jetzt alle drauf ausgelegt sind, der ist jetzt der Kreativmotor. Wenn das dann nicht mal funktioniert, dann muss ich sagen, Metscher, Bellingham, offensiv halt auch irgendwie nichts geleistet. Nee. Und die Bälle nach Girassi sind halt nicht angekommen.
Ja.
Und dann hat das halt nicht funktioniert.
Richtig,
und dann muss man leider sagen, hat Hoffenheim das halt sehr gut gemacht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir schon, das 1-0.
Mhm.
Da sind alle nach hinten gelaufen und außer Girassi, glaube ich, standen alle im 16er wie in so einem Streichelzoo-Gehege.
Das hat mich auch so genervt.
Sie hätte einfach nur einer rausrücken müssen. Also was heißt einfach? So gefühlt saß ich da auf meinem viel zu teuren Hotelbett, obwohl ich sagen muss, das war eigentlich, so scheiße war es eigentlich gar nicht und so toll war es eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Naja, auf jeden Fall saß ich da und dachte mir so, hey, warum geht denn da keiner raus?
Ja,
ja und dann macht der natürlich so ein Tor, ey, das macht er ja nie wieder. Wer war das? Wer
hat das Aftulau, glaube ich, war das. Aftulau, der hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Aftulau hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht.
Der knallt den da auch rein.
Aber immer gegen uns. Also ich glaube, wenn du jetzt mal hochrechnen würdest, Statistiken hier, da, Ananas, die höchste Quote an Traumtoren gegen sich kassieren wir.
Ja.
Was wir alles für Dinger kassieren. Letztes Jahr das Ding von Höhler bei Freiburg gegen uns. Wie der das Ding da Volley aus der Drehung in den Knick. Also immer gegen uns diese Traumtore. Ja.
Traumtore oder der gegnerische Keeper ist auf einmal Iker Casillas oder Taffarel.
Mhm.
Habe ich auch immer das Gefühl. Die haben, die nehmen sich an dem Tag nochmal, heute ziehe ich aber die richtigen
Handtuch an. Das ist wirklich verrückt. Aber ich muss sagen, gestern auch, was für mich auch ein wichtiger Punkt war gestern, war auch auf jeden Fall die Hereinnahme von Fabio Silva.
Ja.
Also ich mag den Jungen sowieso richtig gerne und ich habe auch gesagt, ey, der muss halt aber treffen. Der ist halt ein Stürmer, ne? Daran wird er gemessen an den Toren. Ich habe immer so, ey, der ackert so viel, bitte schaff es doch mal jetzt, das Ding reinzumachen. Und dann erste Aktion von ihm offensiv mit dem schwachen Fuß. Der muss auch genau so in die Ecke, sonst ist er nicht drin. Sonst hält Baumann den. Perfekter Abschluss. Und das war nochmal der Moment, wo ich mir dachte, okay, ja, wir gewinnen das noch.
Ja, bin ich mal gespannt, was du sagst. Also Tor, brutal. Mhm. Den muss er genauso annehmen, mitnehmen, schießen. Ja. Also den macht er hervorragend.
Ja.
Aber den Pass von Girassi, der war ja also genau so, wie er den annimmt hinter der Stelze, zack, und dann spielt er den Ball rein. Was ist für dich jetzt, was war für dich brutaler gemacht?
Ich sag mal so, Girassi habe ich ja letzte Woche auch schon sehr krass gelobt, weil ich glaube, dass er dieses Jahr ja auch eine sehr, sehr gute Saison spielen wird. Und dass der das kann, ist kein Geheimnis. Letztes Jahr fand ich, hat das nicht so häufig gezeigt, aber über die Gründe haben wir auch letzte Woche schon ausführlich gesprochen. Ich bin noch ein bisschen mehr oder ich freue mich noch ein bisschen mehr und ein bisschen mehr überrascht von Fabio Silva. Weil dieses Selbstverständnis und dieses Selbstvertrauen, den da so einzuschweißen, in dieses kleine Eck im Tor, also mega. Die Vorlage von Guirassy war richtig, richtig stark. Aber ich sag auch bei Guirassy, der kann sowas halt, das weiß ich. Und bei Silva dachte ich mir so, boah, du brauchst, um sowas zu machen, halt ein krasses Selbstbewusstsein. Und das hat er da an Tag gelegt, hat das Ding da reingehauen und da war klar, ey, Männer, weiter geht's, das Ding holen wir noch. Also Guirassy stark, aber ich sag, bei Silva noch ein Mühe geiler.
Ich bin
du
ja,
anders sagen?
Ja, also haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen. Ich bin auch ein großer Fabio Silva-Fan, weil er halt so viel rennt und immer vielleicht so 10%, wo du sagst so, Jürgen, ey, mach mal Mühe langsamer, dann funktioniert das auch. Jetzt hat er ein Tor, ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Aber ich, weil ich auch in meiner Kreisliga-Zeit auch eher der war, wenn ich mal an der Torbeteiligung beteiligt war, dann habe ich eher eins vorbereitet, eins gemacht. Ja. Deswegen, ich finde immer diesen, die Vorlage zum Tor, meistens, wenn das so wie bei Guirassy jetzt so gut war, bin ich eher der Typ, der die Vorlage feiert.
Ja.
Also ich fand das, ich finde das Wahnsinn, der wird da angespielt, ja, zum 100. Mal und dann hat er jetzt einmal den Gegenspieler nicht im Rücken, hinter der Stelze her und dann außer Drehung, Klatsch, Bumm, der wusste, der rennt dahin.
Ja, 100%. Ja, das sind halt auch diese Abläufe, die halt jedes Mal jeden Tag trainieren, ne? Also deswegen, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich fand Guirassy bis zu seinem Tor, das Tor war das 2-1 von ihm, ne? Und das 2-1 war Fabio Silva.
Ja.
Genau. Das, bis zum 2-1, was er richtig gut macht. Also den macht er perfekt da rein, den muss er genau so machen, sonst geht er nicht rein. Fand ich ihn, also der war nicht zu sehen. Du hast ja gerade schon gesagt, der hat die Bälle halt immer bekommen oder wenn man im Rücken hat die Bälle immer verloren. Ich fand, bis dahin war er gar nicht zu sehen. Und dann ist er mit seinem Tor so ein bisschen aufgewacht, aber auch die anderen Jungs sind aufgewacht. Der hat die Bälle bekommen, er wurde gefüttert. Und dann war dieses Selbstbewusstsein wieder da. Ich verstehe gar nicht, warum in der ersten Halbzeit, also die erste Halbzeit war für mich so richtig so, oh Gott, was passiert hier? Ich war wirklich so, wir haben so gut gegen Hamburg in der ersten Halbzeit gespielt. Wir haben gegen die Roma, finde ich, sehr gut gespielt. Wir haben auch gegen die Bayern eine sehr, sehr gute Halbzeit, eine sehr, sehr gute Halbzeit gehabt, so. Und dann dachte ich mir so, nee, das kann nicht sein. Ich war so optimistisch dieses Jahr, mach nicht wieder so. Und dann am Ende auf einmal drehst du das Ding noch, ne? Auch mit Guirassy, wie gut er dann gespielt hat. Fabio Silva fand ich richtig gut. Und ich muss auch sagen, jetzt haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Joey Fährmann, glaube ich. Den fand ich auch wahnsinnig gut, dass er reingekommen ist. Ich sehe ja immer noch mehr einen Matcher neben Fährmann, weil Kovac hat ja auch gesagt, dass er, wenn dann nur Bellingham neben Fährmann sieht und nicht andersrum, für mich ist das, also für mich kannst du einen Matcher und Fährmann auch perfekt miteinander spielen lassen. Fährmann ist der defensivere Typ, Matcher kann dann viel, viel offensiver gehen, wird für mich auch funktionieren. Kovac wird Gründe haben, warum er es nicht so macht.
Ah ja,
aber ich fand der gut gespielt.
Wahrscheinlich, weil ich weiß es nicht. Ich finde ja die Kombination mit Matcher und Bellingham brutal.
Sowieso, ja.
Für mich spielen die so durch. Bei Fährmann bin ich noch so ein bisschen der Meinung, ist das nicht der gleiche Spielertyp wie Groß?
Nee, sehe ich gar nicht. Also, ja, ich glaube, der ähnliche Züge.
Der bewegt sich, ich sag so, Pascal immer.
Echt?
Bist du nicht in England?
Ich finde, der wirkt viel, viel athletischer nochmal. Ich finde, der ist viel mehr im Spiel nochmal. Groß hatte seine Spiele.
Also dazu muss ich sagen, ich bin Groß-Fan gewesen.
Ist vielleicht dann der Unterschied.
Der war nur sehr, sehr langsam.
Ja.
Ich habe mich da jetzt vielleicht in meiner jetzigen Zeit wiedergesehen, weil ich auch super langsam geworden bin.
Ja.
Aber ich denke immer so ein bisschen so, boah, Matcher und Bellingham, die sind so super krass athletisch.
Mhm.
Bellingham auch die 20er McFit-Karte so weggedrückt. Und dann kommt Fährmann rein und der ist, finde ich, ein ganz anderer Spielertyp. Das ist einer, der da steht, also der sauberen Stiefel runtergespielt, auf jeden Fall. Nur wenn du den reinbringst oder wenn der spielt, ich finde, das ist ein ganz anderes Spiel. Dann, der ist jetzt nicht der, der irgendwo hin und her rennt. Der macht da vielleicht mehr mit dem Auge oder was. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber mir gefällt es besser, wenn die anderen beiden spielen.
Ich sag auch, also für mich stand jetzt, ich habe auch dafür Fährmann viel zu wenig gesehen, natürlich muss ich sagen. Ich habe den auch vorher nur durch FC und durch FIFA gekannt. Aber ich finde, dass der auch sehr, sehr gut da reinpassen kann. Also wenn du rotieren kannst das Jahr, dass du mal einen Bellingham rausnimmst, dafür mal einen Fährmann rein, dass du mal ein Match rausnimmst in der Bundesliga oder im Pokal oder in der Champions League, dass du halt einfach rotieren kannst mit denen, dann finde ich es richtig stark. Und dann sage ich auch, dass der Fährmann auch eine sehr, 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 sehr gute Addition zu den beiden ist und dass du dann nochmal rotieren kannst. An sich Bellingham und Matcher super stark. Aber Bellingham noch erst 20. Ne? Also darfst du auch nicht vergessen, ist auch noch super jung ist. Und der wird auch Spiele haben, wo er nicht so gut ist. Und dann finde ich es super, wenn du so einen Mann auf der Bank hast, wo du weißt, der liefert ab. Der ist super. Für mich ist das so ein bisschen so Spielertyp Rodri. Nicht ganz so körperlich stark, weil Rodri natürlich eine richtige Maschine ist.
Oh, ist das ein Hot Take von dir?
Oh, weiß
sag mal,
ich
mal, das wir sagen immer Hot Take. Was, also, das also, ist so ein, eine Schlagzeile.
Ich finde, der ist fußballerisch halt super gut. Der sieht wahnsinnig viele Lücken.
Also
der
ist
kann
das für
Spiel...
dich der holländische Rodri?
Ja, der ist nicht, körperlich nicht ganz so stark, glaube ich. Also Rodri ist ja wirklich, was ist Rodri, 1,95 oder sowas? Keine Ahnung. Der ist ja riesig. Und der ist natürlich auch nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Ausstrahlung. Aber auch, ich finde, Fährmann ist so ein bisschen in die Richtung zumindest. Also der ist fußballerisch richtig gut. Der kann, glaube ich, wahnsinnig gute Pässe spielen. Und ich glaube, der ist auch schussstark, würde ich sagen. Ich glaube, der hat einen guten Abschluss auch. Habe ich jetzt noch nicht bei uns gesehen, aber bei den Highlights, die ich mir angeguckt habe, hat der auch immer einen guten Schuss drauf gehabt. Also ich glaube, dass der schon wirklich sehr, sehr gut da reinpassen kann. Und ich glaube halt, dass er halt aber auch für Bellingham mal reingucken kann. Nicht nur für einen Matcher.
Ja, ich glaube, der wird vielleicht seine Momente haben, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die sehr tief stehen und es irgendwie dann diese Schnittpässe braucht.
Aber das sind ja in der Liga, weiß ich nicht, 26
von
34
Spielen.
Ja, genau,
aber hatten wir jetzt nicht.
Genau, also, nee, Hoffenheim hat super offensiv gespielt auch, ja.
Ja, genau. Die haben ja, ja. Wie du gesagt hast, die haben die Bälle da klatschen lassen und
zack,
oben waren
die
vorne,
ja.
Ne?
Ja.
Also, deswegen da braucht...
Aber auch andersrum. Was er sehr gut kann, ist, wenn die Kette hoch steht, kann er super einen langen Ball hinter die Kette spielen.
Mhm, das stimmt, ja. Ja.
Ah, jetzt haben wir schon wieder von hinter der Kamera gehört. Da sind wir wieder bei Experten. Ja. Hinter der Kamera sitzt einer. Vor der Kamera geht's so. Also zumindest ich. Der kann dann die... Box-to-Box-Bälle? Die langen Diagos, die der Schlotti immer so gut macht.
Nee, der Konstantin, der ist jetzt gerade nicht, aber der Karetz das dann pflückt, so wie jetzt gegen, ja. gegen die Bayern, ich glaube schon, oder gegen Roma, ich weiß gar nicht genau. Doch, ich glaube gegen die Bayern, ne? Da hat den ja auch so geil gepflückt. Und genau solche Bälle, und dann ist es halt, also Schlotti, ist das ja so eine Stärke von Schlotti, dass der diese Bälle spielen kann. Und wenn du jetzt linker IV Schlotti und rechter ZM Fährmann hast, der die Bälle spielen kann, bist du ja unberechenbar. Du bist ja wirklich unberechenbar dann. Dann kann der die Bälle spielen. Bei Schlotti, jeder weiß, dass er die Bälle spielen kann. Und trotzdem kommen die fast immer an. Mhm. Weil der die auch mit so einer Präzision spielt. Und ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen. Schlotti ist schon ein guter Fußballer. Oh. Ich sag, Fährmann ist nochmal ein besserer Fußballer.
Als Schlotti?
Ja, also ja, fußballerisch, ne?
Ja.
Das, und das heißt, der wird die Bälle noch geiler spielen.
Ja.
Also mega. Und dann, ich kann zu dem nicht so viel sagen, leider. Ich habe dem kaum was gesehen.
Ich auch nicht.
Aber wenn alle Experten in den ganzen Shows teilweise sogar sagen, das ist der Transfer der Saison, nicht mal nur bei Dortmund, der Transfer der Saison generell, dann muss der was drauf haben. Wie gesagt, ich kann das nicht selber validieren, weiß ich nicht, aber das muss eigentlich so sein.
Ja, okay, nehme ich mal so mit, merke ich mir, und dann müssen wir in ein paar Wochen mal nochmal drüber sprechen, wenn er ein paar öfter gespielt hat.
Ja.
Richtig was drauf, hatte auf jeden Fall Gerassi, haben wir gesagt, ist auch Man of the Match geworden.
Okay.
Ist der für dich, war das der Man of the Match?
Ja, würde ich schon sagen. Es war bei mir halt, ich habe gestern halt keinen sonst so wirklich stark gesehen, muss ich sagen. Also wir haben ja auch gerade schon über Karetz das gesprochen. Mhm. Wie gesagt, der ist jung, genauso wie Gadou. Die beiden fand ich gestern leider gar nicht gut. Aber das ist okay. Die dürfen auch mal jetzt ein Spiel haben, wo sie nicht 120% geben und alles fertig machen. Gadou ja, glaube ich, auch vor dem 2-0, war das, glaube ich? Vor dem 2-0 sah er ja auch nicht, sah ja auch nicht so gut aus. Ich meine, wahrscheinlich sagt doch keiner was. Aber trotzdem, im Endeffekt ist er halt, der den Ball verliert. Aber das ist vollkommen fein. So, das ist, die sind Jungen, die können nicht jedes Spiel perfekt spielen. Deswegen bin ich da absolut d'accord mit. Auch Mittelfeld, hast du ja schon gesagt. In Matcher Bellingham, die waren okay, aber jetzt, ja, auch nicht krass. Und auch Bayer fand ich jetzt gestern nicht so überragend. Wenn ich gestern noch ganz gut fand, wie immer, war Riasson. Aber der ist eigentlich immer solide. Deswegen für mich Gerassi eigentlich die einzige Wahl, die man da treffen kann. Wobei der halt auch die ersten, weiß ich nicht, 60 Minuten, bis es 1-2 gefallen ist, halt auch sehr blass war. Ne? Mhm. Aber ansonsten würde ich wirklich dann mit Gerassi auch gehen. Was sagst du?
Ja, sonst Gerassi gehe ich auf jeden Fall mit. Mhm. Anton fand ich noch stark.
Sowieso,
Der ist mittlerweile, würde ich sagen, der ist so gesetzt bei mir da.
Ja,
in der
komplett.
IV.
Ja.
Der wird da, der spielt bei mir jedes Spiel, wenn ich da was zu sagen hätte.
Ja.
Aber ja, alleine, weil ich glaube, hätten wir Gerassi vorne nicht gehabt, dann wäre da gar nichts gegangen.
Mhm.
Der macht ein Tor, der bereitet eins vor und glaube ich, gibt dann den Jungs drumherum auch so die Sicherheit, dass man sagt, boah, also haben wir auch nicht drüber gesprochen.
Ja.
Wie geil macht der denn das erste Tor? Der Chip, das
mega,
hat,
ja, also perfekt.
Da so eine Ruhe zu haben,
super.
Da Dinge da
ja, den muss er genau so machen, ja. Das geht ja nicht rein.
Deswegen, für mich ist es auch Man of the Match, gehe ich total mit.
Ja.
Aber sonst alle anderen, was ich ja viel wichtiger finde, ich fand jetzt nicht, dass da einer massiv untergegangen ist. Mhm. Obwohl Gadou ja eine, ich glaube, der hat bei der Ruhrnachrichten eine 5 gekriegt. Ey, das habe ich auch nicht so gesehen. Und auch, dass der ausgewechselt worden ist. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob der verletzt war oder so.
Ich glaube nicht.
In den ersten 30 Minuten fand ich den super.
Okay.
Dann hat er den Fehler da da wird der da weggecheckt. Das sieht er, glaube ich, ein bisschen zu locker. Der trabt da so ein bisschen hin, dann wird der ein bisschen mit dem Körper.
Und Lemperle, der ist natürlich auch eine Maschine, ne? Also Lemperle ist ja auch nicht 1,70 groß und, ne?
Genau. Aber dass der da irgendwie, ich glaube, in der 60. oder so.
63.
Experte? Nee, wann der Gadou ausgewechselt worden ist.
Schon eher, glaube ich, aber.
Das wir, ja?
Ich meine, da stand das 2-1. Ich glaube, das 2-1 ist schon gefallen, oder?
Naja, auf jeden Fall wurde der ausgewechselt gegen Reggiani.
Ja.
Finde ich ja auch spitze. Der hat einen soliden Stiefel gespielt.
Ja.
Ja, ich fand das so richtig untergegangen, ist ja keiner.
Ich muss sagen, auch wieder wegen der Kaderbreite, du hast halt immer noch einen Reggiani, den du reinwerfen kannst. Theoretisch haben wir jetzt gesehen, Svensson kann auch IV spielen. Selbst ein Riasson, der macht es ja auch gut. Aber Ben Spaini, kann ich mir gut vorstellen, nächste Woche wieder zurückkommen. Und Schlotti ist auch nicht mehr so lange raus. Also spätestens nach der Länderspielpause wird Schlotti auch wieder da sein. Und dann hast du halt wieder eine brutale Innenverteidigung, ne? Wenn du dann einen Gadou, Anton, Schlotti hast, dahinter hast du dann noch einen Ben Spaini, der mal rein kann. Du hast dann noch einen Mane, wenn er wieder zurück ist. Du hast generell einen Reggiani. Du hast schon krasse Innenverteidiger. Dann brauchst du natürlich auch bei der Fünferkette, Dreierkette, Fünferkette. Aber du hast schon sehr, sehr gute Spieler da. Und deswegen, ich würde jetzt sagen, Mane ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, vor allem für ihn. Aber ich glaube nicht, dass das uns jetzt das Genick brechen wird, weil wir Ben Spaini wahrscheinlich wieder zurück haben und dann auch wieder Schlotti irgendwann. Und wenn Schlotti wieder da ist, dann absolutes Kino. Ich glaube, die drei, die machen es.
Und wann ist er raus? Ach, weißt du nicht? 63. Minute. Ja. 62. Guck hier. Ja,
stark geschätzt.
Ich merke mir das doch gut. Ja, aber ich sehe das genauso, wenn die alle fit sind, dann haben wir überhaupt gar kein Problem. Und dann, glaube ich, ist es klar, dass Schlotti, Anton und Gadou, würde ich jetzt mal sagen,
ja,
die drei sind, die da die ersten drei Tickets ziehen in der Mannschaft.
Ja. Kommen wir mal zu einem Spieler, der auch in der IV spielen könnte, der gestern sein 100. Pflichtspiel für den BVB gemacht hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Julian Riasson. Also gestern haben wir ja gerade schon gesagt, Superman, der ist auch wieder gerannt, bis zum geht nicht mehr, der spielt eigentlich immer solide. Ich kann mich nicht an ein letztes schlechtes Spiel von ihm erinnern. Top-Mann. Also wirklich, ich glaube, das war einer, der die Fans mitnimmt, weil der einfach so zweikampfstark ist, der kämpft, der macht, der tut. Das ist natürlich jetzt nicht der Zauberer vom Herrn. Ja, da brauchen wir jetzt nicht sagen, der zaubert jetzt nicht immer. Ne? Obwohl doch, ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren war es gegen Hoffenheim, da hat er gezaubert. 80 Meter Sprint, linke Seite lang, zack, Tor. Aber ich glaube, ansonsten zaubert der halt nicht unbedingt. Aber der ackert, der kämpft, der haut sich rein. Und genau das ist, glaube ich, das, warum ihn so viele Dortmund-Fans lieben.
Ja, weil
der ist genau die Mentalität, die wir brauchen.
Für mich ja auch, wenn ich jetzt in den Fanshop gehen würde und bräuchte einen Flock und müsste mich jetzt sofort entscheiden, dann wäre das bei mir Riasson.
Echt? Ach, krass.
Ja, weil ich finde den... Das ist ein Sportsmann, denke ich mir so. Weißt du, der fightet, der kloppt dazwischen. Finde ich brutal gut.
Ist schon geiler.
Und gerade gegen so Mannschaft, gegen Hoffenheim, wo wir auch immer mal irgendwie schlechter aussehen, habe ich so das Gefühl, ich kann mich da so an ein Spiel erinnern. Mhm. 2013.
2013?
Ja. Du willst nicht drüber reden? Ich war auch im Stadion.
Warum redest du dann darüber?
Ja, weil mir das gerade einfällt.
Ist der Riasson vielleicht der Junge der Woche? Frag ich mich.
Warte mal. Sollen wir ihn ablenken?
Warte mal, was für ein Spiel 2013?
Ja, Hoffenheim gegen BVB. Hoffenheim ist Vorletzter.
Ja.
Und müssen gewinnen. Dortmund ist Zweiter. Geht um gar nichts mehr. Und pass auf. Dortmund ist Zweiter, geht um gar nichts mehr. Das war nämlich vorm Champions League-Finale gegen die Bayern. So, und das, pass auf. Wir sind nämlich dafür verantwortlich, dass Hoffenheim überhaupt noch erste Liga spielt. Weil, wenn wir die gegen die gewinnen oder unentschieden spielen, steigen die ab. Und dann gewinnen die 2-1. Und das war doch das Spiel, wo Kevin Großkreuz ins Tor gegangen ist. Weil Roman Weinfeller eine gelb-rote Karte gekriegt hat.
Stimmt, das habe ich hier gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte jetzt, ihr meint hier dieses Hoffenheim-Spiel, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 4, 5, 6 Jahre, wo wir im letzten Spiel irgendwie 4-0 verloren haben nochmal.
Das ist auch noch, aber dieses 2013, das war schon sehr, sehr schlimm. Das ist mir nochmal, als ich so geguckt habe, Hoffenheim, was war denn gegen Hoffenheim alles schon mal los? Und dann,
Hoffenheim sind intensive Spiele immer, ja. Sehr intensive Spiele.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mit dem Schlusspfiff macht Marcel Spelzer das 2-2.
Und
alle rasten aus und dann wird das Tor aberkannt.
Aber ich weiß nicht mehr wieso. Was war das angeblich? Abseits, ja, irgendwie so.
Aber war es doch wirklich abseits?
Ja, gab.
Ah, okay.
Weiß ich nicht mehr.
Ich meine, damals gab es noch keinen VAR, ne?
Und hat Roberto Firmino noch bei Hoffenheim
gespielt. Das war auch ein Baller bei Hoffenheim, ne?
Junge, was boah, war der krass. Was da für Jungs gezockt haben.
Jo.
Ja.
Hoffenheim ja. hat schon coole Jungs teilweise
und
gehabt.
Und trotzdem
ne?
fast abgestiegen.
Ja, gut, das heißt ja nichts. Tut die Wolfsburg an letztes Jahr. Die haben auch einen krassen Kader gehabt und sind trotzdem abgestiegen. Die sind jetzt auch nicht mal in den Top 3 in der zweiten Liga. Also, die haben auch noch einiges vor sich. Aber okay.
Wir waren gerade, wir haben gehört, es wurde uns reingerufen, weil wir am Trödeln sind.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Christoph Laschet, der Kamera, wir sind zu langsam heute. Der Junge der Woche. Hören wir mal rein.
Junge, der Junge der Woche.
So. Ja. Ich bin ja noch unschlüssig. Immer noch.
Für mich ist ganz klar.
Du weißt es schon, deswegen würde ich sagen, legst du einfach mal los und erklärst, warum dieser junge Mann dein Junge der Woche ist. Ja,
und nicht nur, weil ich jetzt eine Woche in Italien war, sondern für mich der Junge der Woche ist Samuele Inzaghi, weil der in seinem ersten Spiel nach einer Minute rot kriegt, durch so eine richtig gekonnte Blutgrätsche,
wie auch.
R2, L2 gedrückt, hämmert der den da weg und fliegt mit Rot vom Platz.
Ja.
Und im Pokalspiel gegen Hamburg, HEBC, ne? HEBC.
Hamburger 1 Gürtler Ballspielclub.
Performt der da wirklich, wo ich sage, eins mit Sternchen, ganze Offensivpower über den jungen Mann, schießt ein Tor?
Zwei, glaube ich.
Zwei,
meine ich?
Schießt, ist an Toren beteiligt.
Ja.
Und performt da granatenstark. Mhm. Und nach so einer, ich habe ja auch schon in meiner Karriere ein, zweimal gelb-rot oder rot gesehen. Und ich muss sagen, dass du dann ein paar Tage später sagst, so, und jetzt zeige ich euch mal, dass ihr froh seid, dass ich nicht lange gesperrt bin.
Ja.
Finde ich hervorragend. Und deswegen ist der Samuele Inzaghi der Junge der Woche für mich.
Ich kann es nachvollziehen. Ich finde, der hat auch ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Wen ich da aber auch auf jeden Fall noch nennen möchte, ich weiß nicht, ob er mein Junge der Woche ist, ist Matisse Albert. Ich finde, der hat auch ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht gegen den HEBC. Der hat Tempo gemacht. Der ist ins 1 gegen 1 gegangen. Also ich frage mich immer, der ist, glaube ich, auch 17 oder 18. Ich meine, er ist sogar 17 noch. Er ist noch nicht 18. Wie man in dem Alter so ein Selbstbewusstsein haben kann, in einem Pokalspiel, auch als es noch nur 0 stand, wo es noch richtig um was ging dann auch, immer ins 1 gegen 1 zu gehen. Immer versuchen, die Jungs da irgendwie die auszudribbeln. Und eine Situation ist mir da komplett im Kopf geblieben. Es stand schon 4-0, glaube ich, für Dortmund. Also 4-0 oder vielleicht sogar 5-0, ich weiß gar nicht genau. Und dann ist Albert ins 1 gegen 1 mit einem Verteidiger von HBC gegangen. Hat dann das Duell auch am Ende verloren. Aber der Spieler vom HBC, das war eine vogelwilde Aktion, läuft ihn ab, dreht sich um zu ihm und schreit ihm irgendwas ins Gesicht. Ich denke mir so, Alto Belli, du bist 5 Jahre älter, liegst gerade 4-0 zurück, spielt, natürlich ist es geil für dich. Aber Albert mit 17 steht da, guckt ihn an, dreht sich um und macht weiter. Wenn ich der 17-Jährige gewesen wäre, ich hätte dem sofort was zurück angeschrien.
Der hätte nicht verstanden.
Ja, kann natürlich auch sein. Aber trotzdem, du siehst ja, dass er dich anschreit.
Ja.
Das war schon krass. Und dachte ich mir so, wow, wie kannst du mit 17 so eine Ruhe haben? Mit 17 wäre ich da komplett in die Decke gegangen bei so einer Aktion. Würde mir denken, Junge, ich führe hier gerade 4-0 gegen dich. Was willst du eigentlich von mir, ne? Also wirklich wahnsinnig guter Junge. Ich glaube, das ist auch ein Riesentalent für die Zukunft. Genauso wie Inzaghi. Aber der Junge der Woche, das ist für mich echt, weißt du, was ich jetzt mache? Mein Junge der Woche? Fabio Silva.
Wo kommt der denn auf einmal her?
Fabio Silva, ich finde...
Du erklärst hier, du machst eine Lobpreisung über einen Albert und
ja,
dann
aber,
Fabio Silva.
Aber ich sag, Albert war halt auch immer noch gegen einen Oberligisten. Dass der, selbst wenn er in der zweiten von Dortmund spielt, spielt er noch eine Klasse höher.
Ja.
Deswegen sage ich, dass der hat schon krass gespielt, auch Inzaghi, aber gestern Fabio Silva, weil ich mich einfach so krass für ihn freue.
Ja, okay.
Er hat das so geil gemacht, das Tor. Der war super schwierig, das Ding mit dem schwachen Fuß. Hat generell wieder geackert gestern, bis zum geht nicht mehr. Deswegen ist, ich sag für mich, Fabio Silva ist der Junge der Woche, weil ich es ihm auch einfach von Herzen gönne. Ich gönne es ihm so, so sehr. So ein sympathischer, cooler Junge. Ich hoffe, dass das erste Tor dieses Jahr von vielen war.
Ja, okay. Dann Fabio Silva, ich bin Samuele Inzaghi.
Ja.
Wenn ihr da eine andere Meinung seid, schreibt uns gerne bei Instagram. Wenn ihr grundsätzlich sagt, ey, wir haben da mal eine ganz andere Ansicht. Schreibt uns gerne bei Insta an und dann können wir das mal aufnehmen oder was.
Genau, wir würden auch gerne mal eure Meinungen oder eure Fragen, was auch immer, hier mit in die Show nehmen. Deswegen schreibt uns gerne bei Insta. Ihr könnt auch eine Mail schreiben.
Das ist geil.
In die Show.
In die Show.
Ja.
Wir nehmen das mit in die Show.
Ja, genau.
Ja, finde ich gut.
Ihr könnt es auch eine Mail schreiben, theoretisch. Aber ich denke, für die meisten ist es einfach, bei Instagram zu schreiben. Ne? Und dann bringen wir eine Rubrik vielleicht rein, wo man dann eure Fragen, Nachrichten, whatever, einfach mal reinbringt. Ja. Ne?
Die nehmen wir in die Show vielleicht. Wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken.
Ja. Mal gucken, wie es funktioniert.
Auch mit in die Show, King Kovac. In seinen ersten 50 Bundesligaspielen die meisten Punkte geholt von unseren Spielleitern.
Ja.
Ich muss auf meinen schlauen Zettel gucken. Da haben die Profis, die Experten vorbereitet. 107.
Ja.
Und dahinter gefolgt von
Das finde ich am spannendsten.
Und dann Tuchel.
Aber sag mal den Abstand. Das ist ja super, super eng.
Ja, ja, aber ich finde es trotzdem wild, dass, ja. Ja,
Kovac 107 Punkte geholt, Favre 106 und Tuchel, wie sollte es sein, 105. Also es ist wirklich immer ein Punkt dazwischen, das finde ich verrückt, das ist so wenig. Und gerade Kovac, der hat ja, als er angefangen hat bei uns, im ersten halben Jahr, hat er ja gefühlt jedes Spiel gewonnen. Der hat ja jedes Spiel gewonnen, das heißt auch, so ein Tuchel und ein Favre haben vielleicht damals zu wenig Liebe bekommen, aber wer auch zu wenig Liebe kriegt, ist Nico Kovac. Aber was würdest du sagen, warum ist das so?
Man vermisst vielleicht so dieses Hacke, Spitze 1, 2, 3 oder vielleicht dieses schnelle Kombinationsspiel. Ball nach vorne, einer rennt hinterher, irgendeine Zauber- und Maus nimmt den Ball an. Das war letztes Jahr nicht so. Vielleicht mussten wir das einfach mal auch so mitnehmen. Mhm. Über den Kampf zum Sieg. Am Ende war es ja super erfolgreich. Und ich sag mal so, hat man ja überall gelesen, das Beste aus der Mannschaft rausgeholt. Ja, vielleicht war es irgendwie dann am Ende so. Mhm. Weil ich denke mir jetzt so, jetzt hast du ein paar Zaubermäuse dabei und vielleicht ein paar Jungs, die sich irgendwie so außerhalb von dieser Bubble irgendwie kommen. Und vielleicht musstest du dieses Jahr irgendwie so mitnehmen, akzeptieren, das ist ja auch so Panne. Bist ja voll gut gewesen.
Ja, ja, hundertprozentig.
Bist ja voll gut gewesen.
Ja.
Aber jetzt kriegen wir vielleicht den Fußball zurück, den wir alle so hier vermisst haben.
Und letztes Jahr wurde ja auch sehr häufig der Kader kritisiert von außerhalb. Ich beziehe mich da immer gerne auf Broski, weil ich seine Videos auch immer dann gerne gucke. Und der hat ja gesagt, so, boah, der Kader letztes Jahr, der war es einfach für Dortmund nicht. Kovac hat das Beste rausgeholt und hat damit wirklich Top-Leistungen abgeliefert. Und jetzt hat Dortmund mal wieder Baller und jetzt kann Kovac auch mal schön Fußball spielen lassen. Das habe ich gestern leider vermisst, muss ich sagen. Hoffenheim hat es auch, wie gesagt, schon gut gemacht. Aber ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen, so wie gegen Hamburg in der ersten Halbzeit.
Was machen eigentlich die lieben Nachbarn?
Ja, Bayern gegen Schalke. Ich habe es ja am Anfang schon kurz angeteasert, aber ich wollte es nicht vorwegnehmen. Deswegen habe ich das ein bisschen nochmal nach hinten geschoben, damit wir jetzt drüber sprechen können. Ich habe nicht mit gerechnet. Also wir haben ja gerade schon kurz gesagt, wir haben alle nicht mit gerechnet, glaube ich. Ich habe auch, muss ich jetzt sagen, 7-0 getippt für Bayern. Ich habe
7-0.
Ich dachte, die schießen die komplett aus dem Stadion. Ja. Weil ich fand Schalke gegen Augsburg gerade defensiv gar nicht gut. Und ich sage auch, wenn Bayern von Anfang an mit Kane und Ulisse spielt, dann könnte das auch ganz anders aussehen. Aber, und da muss man Respekt auch mal an die Nachbarn rausschicken, bockstarke Leistung gestern. Defensiv alles reingeschmissen. Ich meine, du hast da natürlich auch, weiß ich nicht, 60.000 oder so hinter dir, die da komplett Stimmung machen. Aber wirklich Respekt an die Blauen.
Ja.
Die haben das wahnsinnig gut gemacht.
Ja.
Wahnsinnig
17%
gut.
17%
Ballbesitz. 108 angekommene Pässe. Das ist quasi einer pro Minute, circa.
Ja. Aber ja, am Ende fand ich es ja auch, am Ende bist du realistisch gewesen wahrscheinlich. Hast gesagt, Pass auf, wir kommen nur über den Kampf. Wir machen hier die Hütte dicht.
Ja.
Und Loris Karius hat mal höher gespielt.
Ja.
Wenn der noch einen guten Tag hat, dann schaffen wir das vielleicht.
Ja,
und
definitiv.
Am Ende, wenn du da jetzt sagst, ey, wir wollen hier gewinnen, klar, kannst du das irgendwie hoffen durch einen Konter oder so?
Ja.
Aber hatten die einen? Nee. Die haben, glaube ich, von ab Minute 1 gesagt, pass auf, Silla, bleib, spar dir.
Ja.
Spar dir die Meter. Lauf immer bitte einfach nur irgendwie die Spieler da ab vorne. Haben die gut gemacht. Und Loris Karius hatte einen guten Tag. Ne?
Ja.
Das glaube ich auch. Der wurde da auch gelobt.
Der hat teilweise auch Dinger gehalten. Ne?
Gut, obwohl ich sagen muss, da war eine Szene, ich habe das Spiel mir auch natürlich angeguckt, der hatte eine Szene, aber da hat er einen Ball so rechts rausgeschmissen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie der heißt, auf irgendeinen Schalker Spieler. Und da dachte ich mir, Alter, das hat der Bayern-Spieler so im letzten Moment, ich habe so das Gefühl gehabt, der nimmt das gerade wahr, dass der Torwart den Ball abwirft. Und da dachte ich mir, boah ey, das ist wie Champions-League-Finale gegen Real Madrid.
So, ey, yo.
Und dann wirft er den Spieler ab. Boah, da wäre ich ja sofort bewusstlos geworden, glaube ich. Und er wahrscheinlich auch.
Er sofort, glaube ich, auch.
Aber hatte ich so ein Déjà-vu, dass der das ja so mal so einen Moment hatte. Aber sonst muss ich sagen, haben die sich da gut verkauft.
Ja.
Die Wunder 90 Minuten nach vorne gepeitscht, was sicherlich musste. Was ich noch ganz lustig fand, ist, dass der Schiedsrichter natürlich seine Atomuhr da hatte, gereicht mit, weiß ich nicht, dem Fußballuniversum, aber der Schalker Videowürfel anscheinend nicht. Und Harry und Olise,
Kimmich, ja, alle dahin gestürmt.
Die dachten, wir haben doch nur 30 Sekunden.
Ja.
Das fand ich ganz charmant, weil das ist natürlich der Nachteil, wenn du dann so eine große Videotechnik da an der Decke in deiner Turnhalle hängen hast, dass dann die Spieler alle drauf gucken.
Ja.
Fand ich aber amüsant.
Ja, fand ich auch gut am Ende.
Weil der Zuschauer dachte sich ja, ja, jetzt Feierabend und warum drehen die ja durch? Ach so, ja. Weil oben läuft noch die Zeit.
Ja,
ja, das fand ich ganz spaßig, muss ich sagen.
Ich muss auch sagen, ich habe auch erwartet eigentlich, dass als Kane und dann noch Ulisse reinkam, dachte ich mir so, okay, das ist ein typisches Bayern-Spiel. Das wird jetzt 0-0 stehen, die Schalker machen sich Hoffnung, hey, wir holen hier einen Punkt. Am Ende steht es trotzdem noch 4-5-0. Weil das wäre typisch gewesen. Aber die haben wirklich bis zum Ende standgehalten und das schaffen nicht viele, ne? Nee. Also ich meine, ich glaube, Bayern ist natürlich auch immer, im Endeffekt sind das Profis, im Endeffekt wissen die aber auch, wie gut sie sind, wie schlecht die anderen teilweise vielleicht sein könnten im Vergleich zu ihnen. Ich glaube, wenn die halt gegen Dortmund spielen im Supercup, gehen die nochmal mit einer ganz anderen Mentalität rein, auch wenn es Profis sind, als jetzt gegen Schalke. Auch wenn dann Kompany so rotiert und sowas, dann wissen die auch so, okay, heute wird es ein anderes Spiel zumindest.
Ja, ne? Aber der rotiert aber, und dann spielt Lennart Kahl, der ist ja auch brutal gut, ne? Aber nicht performt.
Das stimmt. Performt. Was ich aber sagen muss, ich freue mich ja selten für Bayern, wo ich mich aber doch ein bisschen gefreut habe, Musiala kam rein und ich fand, er war wirklich richtig gut wieder. Ja, du hast gemerkt, er hat diesen Spielwitz, er will wieder. Da muss ich sagen, auch als nicht wirklich großer Bayern-Sympathisant, das habe ich schon für den Jungen alleine gefreut, dass der halt wieder einfach wieder gesund zu sein scheint. Ne? Weil der hat wieder Spielwitz gehabt und ich fand auch jetzt nach seiner Verletzung damals, ich glaube, das war ja noch bei der, wie hieß die Club-WM? Danach fand ich ihn auch bei der WM jetzt nicht so gut. Deswegen bin ich froh, dass er jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen reinkommt. Auch wenn es natürlich schlecht für uns ist, wenn wir gegen ihn spielen und er wieder in Topform ist. Aber für den Jungen hat es mich erstmal gefreut. Und was ich noch sagen muss, weil du gesagt hattest, die hatten auch wenig Angriffe nach vorne, die Schalker. Das war sehr, sehr häufig, aber ein 1 gegen 1. Wenn mal Bälle lang gespielt wurden, von Silla gegen Upamecano. Mhm. Wenn dann ein anderer Verteidiger steht, der nicht so wahnsinnig schnell und körperlich stark ist, oder Silla einmal ein bisschen mehr Glück hat, dann ist der halt durch. Ne? Also das war schon immer noch risikoreich von den Bayern. Die wissen natürlich auch, ey, wir haben dann Upamecano hinten drin, so der gewinnt halt die Zweikämpfe in 99,9% der Fälle. Und dahinter ist nur noch ein Neuer. Aber ich muss sagen, das war schon risky. Wenn der Sille einmal, der ist ja auch nicht langsam, wenn der einmal da vorbeikommt oder ein Adamu vielleicht gespielt hätte, der ja vielleicht nochmal ein Stückchen schneller als Sille ist, ey, das hätte auch knallen können, ne?
Gegnercheck.
Werder Bremen schlägt Leipzig 3-0.
Oh, ja.
Und ich dachte wirklich bei Werder Bremen, mein Gott, die werden sang- und klanglos absteigen nach dem ersten Spieltag. Ich dachte vorher so, ey, die haben Fülle noch geholt, die haben generell ein paar gute Transfers gemacht. Die werden zwischen 10 und 13 irgendwie so landen, dachte ich mir. Dann erster Spieltag gegen Freiburg. Ich denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier steigen die Leipzig 3-0.
Ja, aber Fülle macht doch einen geilen Kopfball, ne?
3-1. Ach, stimmt, am Ende noch das 3-1, stimmt, sorry. Ja. Aber noch das 3-1, also.
Fülle bombt.
Ja, also ich fand, die haben auch so, also Leipzig 3-1 geschlagen.
Ja, ich habe es nur in der Highlight, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, Bremen gegen Leipzig, aber da muss ich schon sagen, die haben da gut performt, die haben da gut mitgehalten, gut gekämpft.
Ja.
Haben ja auch ein paar Rückkehrer, ne, mit Fülle und Dingchi.
Ja.
Ist auch so ein emotionales Ding wieder, da sind wir wieder, ne, bei Gefühl.
Ja.
Und das macht ja auch was mit so einer Mannschaft, ne? Wenn du zwei Jungs zurückkriegst, die irgendwie eine geile Zeit aber Bremen hatten.
Ja.
Bremen irgendwie eine, finde ich ja irgendwie auch funny Mannschaft.
Funny? Also habe ich jetzt funny zu bezeichnen, finde ich auch.
Ja, habe ich jetzt irgendwie nicht so positiv, nicht negativ zu sagen. Ja. Ich denke mir mal so Bremen irgendwie cool.
Ja, ja. Wir haben eigentlich immer coole Spieler, muss ich sagen. Aber wie wir jetzt überhaupt drauf kommen. Also Gegnercheck, wir spielen im Pokal gegen Werder Bremen.
Oh, ja.
Fülle kommt zurück. Gott sei Dank spielen wir ja auch heim. Das ist immer mein größtes Thema. Wenn Pokalauslosung ist, zweite Runde oder ab der zweiten Runde, denke ich mir so, bitte lass uns einfach heimspielen. Bitte lass uns einfach heimspielen. Das ist mir auch egal gegen Bayern muss jetzt nicht sein, aber dann ist mir auch eigentlich egal, gegen wen, Hauptsache heim. Wir spielen heim gegen Werder Bremen, Fülle kommt zurück. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich weiß gar nicht, wann ist die Pokalrunde, die nächste? Oktober. Ja gut, wahrscheinlich danach eine Länderspielpause, ne? Irgendwann.
Ja, also, das sind, wir nehmen den Joker, wir benutzen den Joker relativ oft heute.
Ja.
Der guckt aber sofort nach.
Da können wir schon währenddessen, also ich
10.10.
Ungefähr 10.10. Also wir haben noch circa einen Monat, bis dann das Spiel stattfindet und da bin ich auch gespannt drauf. Ich freue mich aber auch drauf, weil Bremen ist eigentlich ein cooler Gegner, muss ich sagen. Die machen auch gut Stimmung, bringen gute Fans mit.
Ja, muss ich sagen, ich freue mich auch drauf. Aber wie du schon sagst, ab zweite Runde, Hauptsache zu Hause irgendwie.
Ja.
Weil ab dann wird es kribbelig, wahrscheinlich. Ne? Weil
Glimt auswärts, Union auswärts, Baku auswärts.
Boah, dann ist so ein Heimspiel auf jeden Fall im Pokal nochmal gold wert. Okay. Also, was sagen wir dazu? Ich sage natürlich ganz klar, wir gewinnen das Ding. Wir haben bis dahin guten Drive.
Ja.
Ist natürlich bis zum 10.10. ungefähr noch ein bisschen was hin, aber bis dahin werden wir gut performen. Deswegen sage ich easy peasy.
Oh, easy peasy ist.
Doch, ist okay, easy
wenn
peasy.
Du das sagst. Ich freue mich. Peasy. Also ich nehme den Sieg mit. Ich finde auch gerade Pokal habe ich nichts dagegen, wenn wir mal wieder schön weit kommen. Gerne auch mal vielleicht mal wieder nach Berlin.
Oh ja.
Deswegen, da hätte ich nichts gegen. Deswegen bin ich auch froh, wenn wir jetzt dann Bremen auf jeden Fall schlagen würden. Wir haben noch einen anderen Gegner.
Oh ja.
Und zwar sogar in 2 Tagen, denn die Champions League geht wieder los.
Villarreal.
Ja.
Heißt da unsere.
Ja.
Gegnerische Mannschaft.
Und ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, dass Champions League wieder losgeht. Und weißt du, warum ich mich am meisten freue?
Nee, sag.
Das ist das erste Mal dieses Jahr für mich, dass ich wieder vor Süd stehe.
Ach Quatsch.
Ich freue mich so sehr. Du kannst dir nicht vorstellen.
Habe ich bei dir bei Instagram gesehen, du bist ah, ja.
Ich freue mich so sehr. Ne? Ich habe den Vorverkauf verschlafen, muss ich sagen. Das heißt, ich musste über Freunde noch ein Ticket kommen. Weil ich glaube, es gibt noch ein paar Sitzplätze. Also wenn ihr noch Karten haben wollt, schlag gerne zu. Ich hoffe, ich verbreite keine Fake News. Genau, es gibt noch ein paar Tickets. Schlag da auf jeden Fall zu. Gönnt euch. Erste Champions League. Spiel. Champions League-Nächte sind sowieso immer geil. Ne? Ich glaube, da sagt keiner was anderes. Villarreal auch cooler und attraktiver Gegner. Und ich bin wieder auf der Süd und ich habe so Bock. Ich habe jetzt das Video gesehen, wie die Fans mit den Jungs gefeiert haben nach dem Hoffenheim-Sieg, ne? Borussia Dortmund, du bist unsere Droge, ey. Wirklich Gänsehaut. Ich dachte mir, Gott sei Dank.
Ja, geil. 2 Tage. Ich freue mich auch drauf, war ja letztes Jahr schon mal so weit. Da haben wir 4-0 gewonnen. Mhm. Da haben wir hier auch eine Watchparty gehabt, da war ich hier. Und da haben wir astrein hier performt am Mikro und die Mannschaft auch. Ja. Da gab es so. Chips mit, du warst ja nicht da, ne? Die Lin war da.
Nee, ich hab ja gewonnen, deswegen kann ich nicht da gewesen sein.
Ach stimmt,
sein.
Du hast ja stimmt. Also hau bloß ab, ey. Neben Stadion kannst du gehen natürlich. Chips mit scharfe Soße haben wir gegessen und am Ende war, ich kann mich nicht erinnern, guckt es euch gerne nochmal an, war auf jeden Fall ein lustiges Video. Eine Milliardensgrill, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall scheiße scharf. Weiß ich noch. Scheiße scharf. Das war wirklich, aber es war ein super lustiges Video und natürlich 4-0 gewonnen. Gegen Villarreal. Da hat man Paco Alcázar gespielt. Ja. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Also, ja.
Ist der einzige Spieler, der für beide gespielt hat. Der für Dortmund und für Villarreal gespielt hat. Ja, auch ein wilder Typ damals, ne? Ich weiß noch, damals hatte ich meinen. Ich habe ja ein Semester in Bochum an der Ruhr nicht studiert. Und ich weiß noch, wir hatten an dem Tag, wo Alcácer zu uns gekommen ist, hatten wir so diesen Einführungstag da. Da waren wir noch.
Hast du studiert?
Ich habe damals noch Sport studiert.
Oh.
Ich habe ein Semester Sport studiert und wir hatten dazu.
Orientierungssemester, sagt man, glaube ich, ne?
Ja, nee, das war schon ein richtiges Semester, aber ich hab dann gemerkt, das ist es nicht.
Okay.
Genau, und dann, aber habe ich dann noch studiert und das war dieser Einführungstag und wir waren irgendwie in der Sporthalle da, haben da richtig viel Kacke gemacht. Alle haben da irgendwie Scheiße gebaut und ich saß da die ganze Zeit. Und auf einmal Paco Alcácer, was hat er gemacht? 3 oder 4 Tore im ersten Spiel? Ich weiß gar nicht genau.
Ja, unten drehen Freistoß, das war ja noch.
Genau, und ich saß und wir haben irgendwie vierter das Spiel gewonnen, glaube ich, durch ihn auch. Und ich saß da wirklich alle da irgendwie sich am Kennenlernen und ich so wirklich unter der Dusche noch danach. Mhm. Unter der Dusche, ich stehe da. Handy irgendwo hingehängt, dass ich das Handy sehen kann, während ich am Duschen war. Und dann fällt das 4-3. Die dachten alle, ich bin verrückt, wie ich da durch die Dusche getanzt bin. Ne? Ja, das war so geil, das werde ich nie vergessen. Und einfach ein geiler Typ. Wer auch noch ein geiler Typ war, lese ich hier gerade auch noch. Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang, genau.
Der hat das Tor gemacht.
Deportivo La Coruña.
Er hat das 3-2 gemacht und das heißt, Villarreal hat verloren.
Ja, gegen Deportivo. Ich habe gedacht, der spielt noch bei Marseille.
War der, glaube ich, auch bis Sommer. Ich meine, der ist jetzt erst gewechselt. Zumindest war der letztes Jahr noch in FC 26 bei Marseille.
Dann dachte er sich nochmal nach Spanien, aber da ist das Wetter besser.
Mhm. Ja, und gut, dann, der hat ja auch vorher, glaube ich, hat der vorher mal in Spanien gespielt?
Der war Barca, Alter! Der hat bei Barcelona gespielt!
Oh, natürlich!
Pierre-Emerick Aubameyang. Ey, und auch kurze Zeitgeschichte. Der stand mal, ey, da muss man überlegen, wen wir hier in der Mannschaft hatten. Der stand in seinem goldenen Lambo, D.O., PE, glaube ich, weil ich habe, ist ja auch egal, stand er in seinem goldenen Lambo mal hier auf dem Höher, weiß ich gar nicht wie, der Ring hier, um Ring neben mir in seiner Karre und da dachte ich mir so, ey, also Wahnsinnstyp.
Ja.
Der war bei Bassan, ja.
Stimmt, aber da zu dem, mit dem Auto, der hatte auch einen goldenen Porsche, wie heißt der, Panamera. Der hatte auch einen goldenen Porsche Panamera und kleiner Funfact, der war immer bei uns im Wald Döner essen. Wir bei Ernährung. Wir haben bei uns einen Dönerladen und regelmäßig hast du da seinen goldenen Panamera vor der Tür gesehen.
Ja.
Und dann hast du gedacht, wer fährt diesen goldenen Panamera? Bis ich ihn einmal da rausgucken gesehen habe. Dann wusste ich, okay, es ist Pierre-Emerick Aubameyang. Ja. Also wilder Typ. Aber ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn geliebt damals. Er war wirklich ein toller Typ. Ich bin gespannt.
Ja.
Aber war er nicht auch mal bei Arsenal?
Ja klar, der war der Captain.
Wollte gerade sagen, der war lange Zeit
und,
bei Arsenal.
Und jetzt auf gleich war der auf einmal da ausgebotet.
Er ist 3 Jahre jünger als du.
Ja, also,
wie fühlt man sich da?
Ja, also aber wenn ich grundsätzlich immer mal sehe, wer jünger ist als ich, dann chill ich mit dem Kopf, weil ich fühle mich ja, ne, also hatten wir auch das Thema, ich bin vertragslos, deswegen könnte ich noch transferiert werden, glaube ich. Also ich wäre ja immer auch noch theoretisch, falls das hier mit dem Podcast nichts mehr ist oder was.
Am sonst zum BVB wechseln, wollte gerade sagen. Ja. Da hat sie nichts gegen, ne?
Nummer haben sie jetzt.
Nee, aber warum ich jetzt das gerade gesagt habe mit Arsenal, falls ihr uns häufiger sehen möchtet, gegen Villarreal, wir haben letztes Jahr ein paar Watchpartys gemacht, gegen Villarreal wird es keine Watchparty geben, gegen Arsenal wird es aber wieder eine Watchparty geben. Gibt es da schon ein Datum?
Christoph. Auch hier wird wieder der Joker. Was heißt denn ihr? Ja. Die Fragen kommen.
24.11. Oh, da ist ja noch ein bisschen. Aber am 24.11. werdet ihr uns wieder in der Watchparty hier sehen, während das Spiel dann läuft, der BVB gegen den FC Arsenal. Das wird, glaube ich, das wird ein geiles Spiel. Da habe ich richtig Bock drauf.
Als Ankündigung für die.
Und am 9.12. gegen Inter.
Da bin ich dann wieder gefragt, wenn es heißt, wir müssten was in vom Italienischen ins Deutsche übersetzen. Weil ich habe da jetzt die Woche viel gelernt.
Jetzt weißt du, ne? Das heißt ja Bescheid, wie das funktioniert.
Ja, ich habe voll den Durchblick jetzt.
Ey, richtig.
Aber geil. Jetzt geht es erstmal Dienstag gegen Villarreal.
Yes.
Ich habe richtig Bock. Ich drehe mein Zettel um, da ist leer geredet.
Der Zettel ist leer, hinten ist nichts mehr.
Ja, Wahnsinn. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte eine hervorragende Woche, die mit dem Podcast endet.
Mega.
Hammer. Ich hatte ganz viel Spaß hier wieder.
Ey, auf jeden Fall. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin froh, dass wir das Ding gestern auch noch gedreht haben. Ich bin ja auch ein kleiner, ich bin ja auch heißblütig. Ne? Ich dachte mir so, oh Gott, mit einer Niederlage hier reinkommen, das tut meinem Gemüt nicht gut. Dann sitzt Christoph hinter der Kamera und sagt, oh Gott, das kannst du doch nicht sagen. Deswegen bin ich froh, dass wir noch gewonnen haben. Ich habe ein bisschen Angst vor der ersten Niederlage, die wir nicht einfallen werden. Wir gewinnen einfach jedes Spiel.
Genau.
Das Wort zum Sonntag.
Am Ende wirst du Meister.
Trippelsieger.
Ich hatte letzte Woche das letzte Wort, deswegen würde ich dir diesmal die Bürde oder die Ehre.
Die Ehre. Es ist auf jeden Fall die Ehre.
Eine Ehre. Also bitte.
Ey, mein Lieber, es hat mir wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Christoph, danke. Wir haben dich heute ganz häufig mit eingebunden. Wir werden es auch nächstes Mal wieder. Nee, da bist du gar nicht da. Wir müssen die anderen. Gestern nehmen wir Stefan damit. Oh, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, ich weiß gar nicht, wo ihr es schaut, lasst ein Like da, abonniert, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Schreibt auch, wie gesagt, gerne ein paar Kommentare. Auch gerne immer wieder mit positiver oder konstruktiver Kritik. Die nehmen wir immer gerne an. Und ansonsten hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kauft noch Tickets für das Spiel gegen Villarreal. Es wird richtig, richtig geil. Und ansonsten danke ich euch fürs Einschalten. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wenn wir danach gegen Villarreal und Paderborn gewonnen haben, mein Lieber. Macht's gut. Danke fürs Einschalten.
Gefühlt Abseits mit Poiki und Josch ist ein offizieller Podcast von Borussia Dortmund. Liebe geht raus an Vodafone, denn Vodafone präsentiert euch diesen Podcast exklusiv. Redaktion Christoph Böckamp. Sprecher The One and Only Nobby Dickel. Die beiden Hosts erreicht ihr bei Instagram. Oder doch lieber per Mail? podcast@bvb.de. Neue Folgen gibt's immer montags nach einem Bundesliga-Wochenende.